Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, noch dabei seid. Schön, dass ihr immer noch da seid, dass wir gemeinsam heute jetzt in der Offenbarung weiter studieren können. Wir wollen heute den fünften Vers aus Offenbarung 17 anschauen. Das ist ein gewichtiger Vers und da gibt es einiges zu sagen. Bevor wir das tun wollen, wollen wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns führt und leitet, und ich lade euch ein, dazu nieder zu knien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt Zeit uns nehmen dürfen, das Wort der Offenbarung zu studieren. Wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst, dass wir in all dem, was wir lesen und studieren werden, erkennen, worum es dir wirklich geht, und dass wir dich und dein Wesen dadurch noch besser verstehen. Schenk du uns die Weisheit, von der du uns versprochen hast, dass du sie jedem geben möchtest, der darum bittet. Und hilf uns zu sehen, wie diese Botschaft, die wir jetzt lesen werden und studieren werden, in unsere Zeit spricht und uns aufruft, noch mehr unser Leben dir zu geben und näher mit dir zu wandeln und zu gehen. Im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 17, Vers 5. Wir sind ja mittendrin in der Beschreibung dieser berühmt-berüchtigten Hure. Wir haben gesehen, Vers 1 und 2, das ist einer der Plagenengel, der dem Johannes erklärt, was er gleich sehen wird, sozusagen als Einleitung. Wir haben gesehen, Offenbarung 17 ist ein Einschub sozusagen, eine Erklärung, damit besser verständlich wird, warum die sieben letzten Plagen insbesondere dann auch gegen Ende Babylon treffen. Und so wird in Offenbarung 17 ausgeholt, um Babylon noch detaillierter zu beschreiben und konkreter zu definieren. Ab Vers 3 haben wir dann die eigentliche Vision. Johannes wird in die Wüste geführt, in eine Wüste, und dort sieht er dieses Tier, das so ähnlich ist wie das Tier aus Offenbarung 12 und das erste Tier aus Offenbarung 13, das so enge Parallelen zu den anderen römischen Mächten hat, also dem heidnischen Römischen Reich und dem päpstlichen Rom des Mittelalters, und auf dem Tier eine Hure, von der wir einiges schon studiert haben, insbesondere auch ihren Schmuck in Vers 4 letzte Woche und die Unreinheit ihrer Unzucht, die Gräuel in diesem goldenen Becher, die Irrlehren über das falsche Evangelium, das so attraktiv präsentiert wird, die Selbsterhöhung, die Selbstverherrlichung dieser Frau, und von der wir schon gesehen haben, dass es eine Gemeinde ist, eine falsche Gemeinde, eine Gemeinde, die abgefallen ist vom Evangelium. Und jetzt heißt es in Vers 5, und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Also halten wir mal fest, sie wird jetzt hier identifiziert. Vorher wird sie beschrieben, wie sie aussieht, wo sie ist und verschiedene Dinge, die sie hat, aber jetzt wird sie mit Namen identifiziert. Was sind alles die Merkmale oder die Elemente, die wir hier kurz festhalten wollen bezüglich ihrer Identifikation? Womit wird sie identifiziert? Also der Name ist auf der Stirn, okay, danke. Was noch? Also da heißt es Geheimnis. Okay. Was noch? Was sind die Elemente, mit der sie identifiziert wird? Geheimnis? Babylon. Ja, Babylon, die Große. Was noch? Mutter, genau, wie heißt es hier? Die Mutter der Huren. Ja, Mutter der Huren und der Gräuel. Das ist ziemlich gewaltig, ja. Ziemlich intensiver Name. Das Geheimnis. Babylon die Große, Mutter der Hure und der Gräuel. Erstmal, warum hat die überhaupt ihren Namen auf der Stirn? Hat das irgendeine Bedeutung? Oder ist das jetzt reiner Zufall? Warum hat die Hure den Namen auf der Stirn? Irgendeine Idee? Also erstmal ist es vielleicht interessant zu wissen, dass in Rom, da gibt es geschichtliche Zeugnisse, dass in Rom die tatsächlichen Prostituierten an ihrer Stirn einen Namen getragen haben. Ja, da gibt es also Geschichtsschreiber, die davon berichten, dass wenn man da zu diesen berüchtigten Frauen ging, da hatten die oft dann so irgendwelche so Kärtchen oder so an der Stirn, wo ihr Name zu lesen war. Das ist also durchaus sogar etwas, was jetzt nicht völlig aus der Welt gegriffen ist. Ja?
Stirn, das Symbol für das Bewusstsein.
Also Stirn ist ein Symbol für Bewusstsein. Ne? Das ist der Frontallappen, da treffen wir unsere Entscheidungen, unsere moralischen Entscheidungen auch, ja? Der Hohepriester hat eine Inschrift auf der Stirn, genauer genommen eine Inschrift auf der Stirnplatte, nicht wahr? Woraus war die Stirnplatte gemacht beim Hohenpriester? Aus Gold, noch genauer aus? Was war im Gold? Geläutertes Gold, reines Gold, ja? Und in dieses geläuterte Gold wurde eingraviert, wie es so schön heißt in 2. Mose 28, mit Siegelgravur. Was wurde da eingraviert? Heilig dem Herrn. Was heißt heilig dem Herrn? Abgesondert für den Herrn. Ja. Der Hohepriester gehört dem Herrn. Hier haben wir eine Hure, die genau das Gegenteil ist. Ja. Sie gehört nicht allein dem Herrn, sondern sie gehört allen. Sie ist nicht heilig dem Herrn, obwohl sie das Amt eines hohen Priesters beansprucht, wie wir noch sehen werden. Ja? Sie beansprucht ja, Sünden vergeben zu können und so weiter. Aber sie ist eben nicht wie der wahre hohe Priester heilig dem Herrn, sondern sie ist offen für alles und jeden. Also das ist eine interessante Verbindung zu dem hohen Priester, ja? Sozusagen als Kontrast. Der hohe Priester hatte auf der Stirn heilig dem Herrn. Hier haben wir an der Stirn Mutter der Huren. Okay, gibt es noch Parallelen, biblische Parallelen zu dieser Stirn, die euch einfallen, wo über die Stirn wir etwas lesen, wo die Stirn eine Bedeutung hat? Ja, das Siegel Gottes wird auch an die Stirn getan, nicht wahr? Und da steht dann natürlich nicht Geheimnis und Babylon die Große, sondern da steht, was denn eigentlich drin? Was ist denn der Inhalt des Siegels? Steht im Siegel Gottes mein Name? Was steht denn im Siegel Gottes? Ja, ich weiß, das Siegel Gottes ist ein Symbol. Ja, aber trotzdem sagt die Bibel eigentlich, was, also jetzt im Symbol gesprochen, was da drauf steht. Schaut mal, in Offenbarung 7, und wir vergleichen zwei Verse, ja? Offenbarung 7 und dort Vers 3. Den kennt ihr gut. Offenbarung 7, Vers 3. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte. Jetzt vergleicht den Vers mit Offenbarung 14 und dort Vers 1. Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm, wie viel? 144.000, das sind genau dieselben aus Offenbarung 7, die trugen auf ihren Stirnen was? Den? Genau, seinen Namen, den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben. Das heißt, auch beim Siegel steht etwas, das ist nicht einfach nur inhaltslos. Ja? Der Inhalt des Siegel Gottes ist Gottes Name. Ist es nicht interessant, dass die Gläubigen am Ende Gottes Name auf der Stirn haben werden? Seinen Charakter, seine Identität sozusagen? Während die Hure ihre eigene Identität hat an der Stirn? Die Hure hat als Identität auf ihrer Stirn ihre eigene Sündhaftigkeit. Die 144.000, von denen es heißt, dass sie ohne Trug sind, waren die auch mal unrein? Haben die auch mal Gräuel getan? War das auch schlimme Sünde? Aber sie sind verwandelt worden und jetzt steht nicht mehr ihre Identität, sondern der Stempel Gottes sozusagen ist auf ihnen. Der Name Gottes. Und der Name Gottes, glaube ich, muss ich euch nicht sagen, ist ein Hat etwas zu tun mit seinem Charakter, auch mit seinem Wesen. Ja. Also die Stirn kommt in der Offenbarung häufiger vor. Es gibt einen Bibelvers, der in der Hinsicht noch interessant ist, weil der von der Stirn einer Hure spricht. Weiß das jemand euch zufällig, wo es von der Hurenstirn spricht? Im Alten Testament gibt es einen bekannten Vers von der Hurenstirn. Hm? Ja, fast, knapp daneben. Vielleicht spricht auch Hesekiel davon, das weiß ich nicht. Also will ich sagen, es ist der einzige Vers. Aber es gibt einen relativ bekannten Vers in Jeremia. Schaut mal in Jeremia 3. Jeremia 3, und da wird uns deutlich, was diese Idee von einer Hure, die an ihrer Stirn sozusagen die ganz offen zeigt, was sie ist und damit auch gar nicht hinter dem Berg hält. Jeremia 3 und dort Vers 3. Deshalb blieben die Regenschauer aus und kein Spätregen fiel. Das ist ein interessanter Vers, wenn man über den Spätregen auch studiert. Ja, das ist nicht unser Thema heute. Hier geht es um das Volk Israel eigentlich. Aber du hattest die Stirn eines Hurenweibes und wolltest was nicht tun? Du wolltest dich nicht? Du wolltest dich nicht schämen. Was ist das Charakteristische an einer Hure? Was ist das, was eine Hure quasi denkt? Jetzt werdet ihr sagen, ich will gar nicht wissen, wer eine Hure denkt. Anders gefragt. Was ist der Unterschied zwischen einer Hure und einer gewöhnlichen Ehebrecherin? Gibt es einen Unterschied? Ich meine, beide tun de facto erstmal dieselbe Sünde. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Ehebrecher, ist ja erstmal geschlechtsneutral, einem Ehebrecher und einer Hure, einem Hurer, einem Prostituierten? Was ist der Unterschied?
Die Hure schämt sich nicht mehr.
Die Hure schämt sich nicht mehr. Ein gewöhnlicher Ehebrecher, so sehr auch in der Sünde drin ist, wird normalerweise das immer noch irgendwie verbergen wollen, oder? Er wird irgendwo, Ehebruch geschieht selten am helllichten Tag vor den Augen der anderen Betroffenen, sondern meistens im Verborgenen. Die Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht worden ist, die hat das nicht am offenen Tag gemacht, so nach dem Motto, hier schaut, ich mach das, ja. Die hat das im Verborgenen getan. Wer Sünde tut, glaubt er normalerweise erstmal, dass er nicht entdeckt wird. Und wenn er dann entdeckt wird, dann schämt er sich. Das ist eigentlich so eine natürliche Reaktion. Wenn man Sünde tut, dann schämt man sich. Ja. Klassisches Beispiel, Adam und Eva. Die haben gesündigt und danach haben sie sich geschämt. Aber die Hure, die sagt was anderes. Die Hure sagt, die steht an der Straße und sagt, ich mach das jetzt. Ich muss das jetzt tun. Alternativlos. Ich brauche das Geld. Es ist gar nicht so schlimm. Der Unterschied zwischen der gewöhnlichen Ehebrecherin in Anführungsstrichen und der Hure ist, dass die Hure ihre Sünde rechtfertigt. Wissend, dass es sozusagen sich nicht mehr für das schämt, wofür der normale Mensch sich eigentlich dann noch schämen würde. Die Scham ist es ja sozusagen, die auch letztlich uns bewusst macht, wir sind falsch. Wenn ich weiß, ich bin falsch, dann suche ich Hilfe, ja. Die Hure, Babylon, schämt sich nicht, dass sie Hure ist. Sie trägt auf ihrer Stirn den Namen und sagt, ich bin nicht nur eine Hure, ich bin die Mutter aller Huren, ich bin die Oberhure sozusagen. Ich habe die Hurerei erfunden sozusagen. Ja. Und alle Könige kommen zu mir. Sie schämt sich nicht. Jetzt, wenn man sich für die Sünde, anders ausgedrückt, wir haben ja gesagt, wenn man in Sünde fällt, normalerweise schämt man sich zuerst mal, oder? Es gibt zwei Möglichkeiten, mit der Scham fertig zu werden. Die eine Möglichkeit ist, zu sagen, ich mache es halt immer weiter, bis ich mich nicht mehr schäme. Ja? Bis sich quasi der Boden richtig festtrampelt unter meiner Sünde. Ja? Dann schäme ich mich halt irgendwann nicht mehr. Das ist eigentlich, wie nennt die Bibel das dann am Ende, wenn ich so lange in der Sünde festhalte, dass es mir egal ist, dass ich sündige und nicht mehr zurückkommen kann? Sünde gegen Heiligen Geist. Was ist die andere Möglichkeit, mit der Scham fertig zu werden? Reue. Und was passiert, wenn ich Reue habe? Also,
ich verlasse den Weg.
Genau. Was sagt der Paulus in Bezug auf das Evangelium? Er sagt, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums. Er war ein schlimmer Sünder. Er hat viele Dinge getan, die einen zum Schämen bringen können. Und er hat sich auch dafür geschämt. Aber als er das Evangelium gefunden hat, konnte er frei aufatmen. Ich schäme mich nicht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Die Hure hat ihren Namen an der Stirn. Jetzt gehen wir mal zurück zu Offenbarung 17. Wir können vielleicht noch den Vers lesen. Schaut mal in, Verzeihung, in Jesaja 3, Vers 9. Den wollte ich noch mit euch lesen. Jesaja 3, Vers 9. Das steht nicht direkt von der Stirn, aber so von der Gesamtidee ist der Vers auch in die Richtung gehend. Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter und verbergen sie nicht. Also was wir hier sehen, das Problem von Sodom war nicht nur einfach, dass sie schwer gesündigt haben. Gott hat nicht gesagt, okay, alle Sünden sind schlecht, aber die von den Sodomitern sind ein bisschen schlimmer, deswegen verbrenne ich sie. Das Problem von Sodom war, dass man ganz offen darüber gesprochen hat und das für ganz normal hielt. Ja, und irgendwann sozusagen nicht mehr erreichbar war für die Gnade Gottes. Und dann heißt es hier, und verbergen sie nicht wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Wer Sünde rechtfertigt, wer Sünde bagatellisiert, wer für Sünde alle möglichen Gründe findet, warum das jetzt so sein muss und nicht anders geht, der fügt seiner eigenen Seele Schaden zu. Ist denn Babylon mit Sünde assoziiert? Das endzeitliche Babylon, gibt es da einen anderen Begriff, der was mit Sünde zu tun hat? Beim Paulus, der nennt das Oberhaupt Babylons auch den Mann, den Menschen der Sünde. Warum? Weil dieses Oberhaupt das Gesetz Gottes ändert. Nicht, dass der Mensch der Einzige ist, der sündigt oder sündiger ist als alle anderen. Das Gesetz Gottes wird geändert und man schämt sich nicht mal dafür. Man sagt nicht, oh, wir halten den falschen Tag, es tut uns leid. Man sagt, ja, wir halten den Tag, der nicht in der Bibel steht, das machen wir, weil wir so Autorität haben. So ist es, ja. Es wird offen zugegeben. Und das ist letztendlich diese Idee von der Hurerei. Der Name wird offen an der Stirn getragen. Das ist übrigens auch ein wichtiges Kennzeichen, wenn es um die Frage geht, ist die Gemeinde Babylon? Es gibt immer wieder Leute, nicht erst seit heute und gestern, schon seit den Tagen von Ellen White, die irgendeinen Skandal in der Kirche aufspüren, ja, irgendein Zehntengeld, das falsch verwendet worden ist, irgendein, was weiß ich was, ja, irgendwelche Dinge zusammentragen und dann Pamphlete verteilen, die Gemeinde ist Babylon, lass uns rausgehen. Aber die Gemeinde ist nicht, oder das geistliche Babylon ist nicht deswegen Babylon, weil dort Sünde geschieht. Sünde geschieht auch in Israel. Babylon ist Babylon, weil Babylon sagt, wir sündigen und das ist gut so, das ist vollkommen in Ordnung, wir haben dazu die Autorität. Wir tun das, auch wenn das nicht in der Bibel steht, weil das machen wir jetzt einfach so. Und das ist eine ganz andere Qualität. Jetzt Geheimnis. Jetzt müssen wir über das Geheimnis sprechen. Gibt es einen anderen Bibeltext, der euch in den Sinn kommt, wo in der Bibel dieselbe Macht beschrieben wird als Geheimnis? Weil diese Macht ist ja ein Geheimnis. Wir haben schon gesehen, sie ist eine Frau, es muss eine Kirche sein. Ich meine, ich erzähle euch nichts Neues, das haben wir schon in den letzten Folgen immer wieder gesagt, dass hier die katholische Kirche im Zentrum der Interpretation ist. Aber kennt ihr einen anderen Bibelvers, der von dieser Macht als einem Geheimnis Man könnte jetzt hier viel erzählen von Mysterien, Religion und wie das zurückgeht bis in die Antike, Babylon und so weiter. Aber das wollen wir jetzt nicht tun. Wir wollen schauen, gibt es noch einen Bibelvers, der über das Geheimnis spricht. Dieselbe Macht als Geheimnis benannt. Kennt ihr bestimmt, fällt euch noch nicht ein. Ich gebe euch einen Tipp, der Paulus spricht davon. Das Geheimnis der Bosheit, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Schaut mal in... Wo schreibt der Paulus das? Weiß jemand von euch? Geheimnis der Gesetzlosigkeit? 2. Thessalonicher, dankeschön. 2. Thessalonicher, genau, wo der Paulus quasi eine Zusammenfassung der Danielschen Prophezeiung gibt, die er auch gepredigt hat, nicht wahr? Ja? Das muss man noch hier mal betonen. Ja, der Paulus ist auch umhergezogen und hat Daniel gepredigt, wie sich aus 2. Thessalonicher ziemlich deutlich ableiten lässt. 2. Thessalonicher 2 und dort Vers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose, der Sündige sozusagen, ja, geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Paulus sagt ja im Kontext, ihr kennt ja den Kontext, ja, Paulus hat im 1. Thessalonicher Brief geschrieben, wir, die wir lebendig sind und den Herrn wiederkommen sehen werden, ja. Und die Thessalonicher haben gedacht, oh, der Paulus meint, dass in Jesus in unserer Generation wiederkommen wird. Ja, das haben die gedacht. Deshalb sagt er, nein, das habe ich nicht gemeint. Ich habe zwar wir gesagt, aber in Jesaja steht auch, wir haben ihn gesehen, aber das war noch 600 Jahre entfernt. Paulus hat nie geglaubt, dass Jesus in seiner Generation wiederkommt. Paulus kannte die Prophetie. Er wusste, da muss noch etwas geschehen. Und so sagt der Paulus, da gibt es schon ein Geheimnis, das wirkt, aber es wird noch zurückgehalten. Von wem wurde denn dieses Geheimnis zurückgehalten? Wer ist denn der, der noch zurückhält? Was würdet ihr sagen? Weil zur Zeit von Paulus war die Macht des kleinen Horns, ja, diese Macht, die sich selbst zu Gott macht, die ihr vorher erwähnt, die war noch nicht greifbar. Ja, da war noch etwas, was quasi das verhindert hat. Wer war das? Naja, wenn wir den Vers lesen, passt Gott nicht wirklich, weil nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Also die Idee ist, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das regt sich schon zur Zeit von Paulus, aber es ist noch nicht offenbar, weil jemand anderes noch da ist und erst wenn der andere weg ist, dann wird das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, dieser Mann der Sünde, dieses kleine Horn aus Daniel 7 und Daniel 8, sich erst so richtig, ja, vor allem aus Daniel 7, so richtig entfalten. Wer war denn vor dem kleinen Horn da? Kommt. Täuscht mich nicht. Welche Macht war vor dem kleinen Horn da? Vor dem, Ja, genau, das Römische Reich. Das Römische Reich regierte zur Zeit von Paulus. Und er wusste, solange das Römische Reich als weltliches, heidnisches Reich regiert, wird die Macht, die in der Prophetie das kleine Horn genannt wird, der Antichrist, die wird nicht die Weltmacht haben können, weil römische Kaiser werden sich nicht mit dem Gesetz Gottes beschäftigen. Ja. Aber wenn der, der jetzt noch am Wirken ist, aus dem Weg geräumt ist, wenn das Römische Reich fallen wird, so wie Daniel 7 vorhersagt, dann kommt das kleine Horn, dann kommt der Mann der Sünde, dann kommt der, der sich unterstehen wird, Gesetz und Zeiten zu ändern, dann kommt der, welcher die Heiligen verfolgt und das wird eine ganze Zeit lang gehen, das wird 1062 Jahre lang gehen und vorher kommt die Wiederkunft sowieso nicht. Das ist, was Paulus sagt. Das heißt, hier sehen wir, dass dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit zur Zeit von Paulus noch zukünftig war mit seiner Entfaltung. Deswegen ist Babylon, natürlich, in einem ganz, 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 ganz allgemeinen Sinn kann man sagen, natürlich alle heidnischen Religionen auf dieser Welt, die schon immer existiert haben, seit den Tagen Nimrods, sind irgendwo babylonisch, ja. Aber in Offenbarung 17 geht es nicht einfach um alle Systeme, die nicht Gottes Gemeinde sind, per se. Das Geheimnis, konkret, ist die Macht, von der Paulus sagte, sie kommt noch, sie wirkt schon ein bisschen. Ja? Da gibt es schon diese falschen Apostel, da gab es schon Tendenzen in die falsche Richtung, schon in der Urchristenheit, da gab es einzelne Leute wie Simon Magus, die Elemente hineingebracht haben, die nicht dem Evangelium entsprechend waren. Aber das hat lange gedauert, wie Sauerteig, bis irgendwann fast die ganze Christenheit durchsäuert war. Dann war dieses Geheimnis offenbar. Babylon, die Groß- und Ellenweit, ist da auch relativ deutlich. Die Mutter der Huren ist nicht einfach das Böse in der Welt. Ist auch nicht der Fernseher und schon gar nicht der Stress auf dem Arbeitsplatz. Babylon die Große, die Mutter der Huren, ist das, was der Paulus vorhersagt, aufgrund von Daniel. Es ist die katholische Kirche. Und an der Stelle sage ich bewusst nicht einmal Kirchenstaat. Denn in Offenbarung 17 ist es die Frau, die spezifisch als Babylon definiert wird, die auf dem Tier sitzt, die dann den Staat regiert. Das heißt, obwohl es enorm viele gläubige Katholiken gibt, die alle in den Himmel kommen werden, ist die Kirche sozusagen, die Denomination, die Gemeinde, die auf diesen Grundsätzen basiert, das ist das biblische Babylon. Sie wird genannt die Mutter der Huren, weil, und das wisst ihr wahrscheinlich, was ist diese Idee von Mutter der Huren? Ja, genau. Sie hat Kinder bekommen und die sind alle Huren. Die bauen alle auf demselben Prinzip, sich mit der Welt zu assoziieren. Die Maßstäbe der Welt. Übrigens, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zum Schluss kommen. Wie wurde denn die Christenheit in und um Rom zu Babylon? Die ist ja nicht als Babylon vom Himmel gefallen, oder? Das war ja mal eine reine Kirche. Wie wurde die zu Babylon? Übrigens, das ist ein ganz interessantes Beispiel dafür, wie sich der Fall von Luzifer immer wiederholt. Der Luzifer war ein reiner Engel und wurde zu Satan. In der katholischen Kirche, was ist die Hauptstadt von der katholischen Kirche? Ist es nicht interessant, dass ausgerechnet die Gemeinde in Rom von allen Gemeinden die klarste Darstellung des Evangeliums bekommen hat? Der Römerbrief ist mit Abstand das vielleicht systematischste, was du finden kannst, wenn du wissen willst, wie werde ich erlöst, oder? Alle Briefe sind inspiriert, alle sind super. Aber kaum ein Brief von Paulus ist so sonnenklar über die Erlösung. Es ist fast so, als ob, ich meine, Paulus hat das vielleicht nicht mal richtig geahnt, als so, als ob der Heilige Geist der römischen Kirche, lange bevor sie römische Kirche sagen wollte, so wie Gott dem Luzifer an den Thron Gottes geholt hat und sagt, schau, das ist die Wahrheit. Als falls Gott der römischen Kirche sagen wollte, schau, das ist die Wahrheit. Und trotzdem fällt sie. Warum ist sie gefallen? Die römische Kirche. Was ist passiert? Genau, das ist ihnen ja nicht auf einmal eingefallen. Die sind ja nicht eines Tages aufgewacht und gesagt, wir wollen eigentlich auch Gott sein. Wie ist das passiert? Die traurige Geschichte ist, als man anfing zu sagen, lasst uns der Welt anpassen, lasst uns unsere Gottesdienstform mit weltlichen Elementen anreichern, um die Heiden zu gewinnen, ja, ging der Weg nach unten los und endete irgendwann dann im Hochmittelalter, im Spätmittelalter, als die Päpste sich als Gott ausgegeben haben und jeden vergiften haben lassen, der nicht ihre Meinung war. Und ihr kennt die ganzen Exzesse, das ist nicht der Punkt. Es ging damit los, dass man sich mit der Welt eingelassen hat. Das ist diese Hurerei mit den Königen der Welt. Bevor wir zum Schluss kommen, genau, das haben wir gesagt, wenn also andere Kirchen dieselben Dinge tun, sich ebenfalls der Welt anpassen und von dem wahren Evangelium aufgeben, um sich dem Zeitgeist zu unterwerfen, dann sind sie die Töchter Babylons. Und es ist vielleicht unpopulär, das so deutlich zu sagen. Es ist ja schöner, wenn man sagt, naja, Babylon ist irgendwie das Böse im Allgemeinen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, weil es geht um das Evangelium. Wenn Gott einfach nur in der Offenbarung all die benennen wollte, die Sünden tun, hätte er noch ganz andere benennen sollen. Aber hier gibt es eine Macht, die weltweit vorgibt, das reine Evangelium zu predigen und die Leute verführt. Und deswegen warnt Gott so sehr, weil sie den Anspruch erheben, wie wir gesagt haben, Anspruch erheben, hohe Priester zu sein, den Anspruch erheben, die ganze Welt zu Gott zu führen, während sie die ganze Welt von Gott wegführt. Und deswegen muss Gott intervenieren in der Offenbarung. Und deswegen müssen wir das auch, ob wir es wollen oder nicht. Nicht, weil wir uns besser fühlen, weil wir jetzt das Papsttum kritisieren, sondern weil es uns um das Evangelium geht. Übrigens, Luther hat die katholische Kirche als den Antichristen aufgrund des Evangeliums erkannt. Als er das Evangelium verstanden hat, hat er gesagt, das muss der Antichrist sein. Der hatte von Offenbarung gar nicht viel Ahnung. Braucht man gar nicht Offenbarung 17 zu. In dem Sinne, lasst uns bewusst sein, dass am Ende Babylon verurteilt wird, nicht nur, weil sie sündig ist, sondern weil sie an der Sünde festhält, weil sie die Sünde rechtfertigt, weil sie die Änderung des Gesetzes für richtig hält und sich nicht davon abbringen lässt, nicht einmal durch die Offenbarung des Wortes Gottes. Und am Ende wird es zwei Gruppen von Menschen geben. Diejenigen, die sich von Gottes Geist nicht beeindrucken lassen und an ihrer Sünde festhalten, an ihrer Rebellion festhalten, und die werden alle Babylon nachlaufen. Und die, die ihre Unwürdigkeit erkennen, die ihre Sünde zugeben und sich durch den Geist Gottes verwandeln lassen, dass nicht mehr ihre Hurerei auf der Stirn steht, sondern Gottes Charakter, Gottes Name. Und zu denen möchte ich gehören. Wie ist mit euch? Dann wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten zum Abschluss. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir wieder etwas lernen durften aus deinem Wort, dass wir die Prophetie etwas besser verstehen konnten. Und wir danken dir, dass du uns warnst, nicht weil du andere Menschen schlecht machen willst, sondern weil es dir darum geht, dass das Evangelium richtig und klar verstanden wird und dass jede Fälschung des Evangeliums eine tödliche Gefahr ist. Bitte schenk du uns die Weisheit, wie wir diese Botschaft taktvoll, liebevoll und doch klar, weil sie so wichtig ist, weitergeben können zum richtigen Zeitpunkt, um Menschen davor zu bewahren, ein falsches Evangelium, eine falsche Sicherheit zu haben. Bitte hilf uns zu verstehen, dass wir mit unseren Sünden zu dir kommen müssen, dass man Sünde nicht bagatellisieren und rechtfertigen kann, sondern dass du uns reinigen möchtest. Und so danken wir dir, dass wir wissen dürfen, dass du deinen Charakter, dein Wesen in uns schreiben möchtest, dass du durch deinen Heiligen Geist, dein Gesetz, unser Herz schreiben möchtest. Dass die 144.000 dann nicht mehr den Bericht ihrer eigenen Taten durch das Leben hindurchtragen, sondern deinen Namen. Dazu wollen wir dazugehören und danken dir, dass es durch deine Kraft und Gnade möglich ist. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen.